Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen: Papst Franziskus über den Krieg, Kindern ihr Lächeln wiedergeben. Was eine Vergebungsbitte an Nachkommen von Holocaust-Opfern bewirken kann. Und 80.000 junge Menschen betätigten sich bei der kirchlichen 72-Stunden-Aktion in Deutschland. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Kinder im Krieg, über sie hat Papst Franziskus an diesem Montag gesprochen. Sie haben ihr Lächeln verloren, sagte das Kirchenoberhaupt in einer Audienz vor Ordensmännern einer Kongregation, die sich seit 200 Jahren für die Bildung junger Menschen einsetzt. Sie rief der Papst dazu auf, sich um Kinder im Krieg noch mehr zu kümmern als jetzt schon.
In Ländern, in denen Krieg herrscht, spielen Kinder, auch unter Bomben, kam Franziskus bei der Audienz am Montagmorgen auf Konfliktherde der Welt zu sprechen. Wenn man Fotos aus diesen Ländern sieht, sieht man spielende Kinder. Aber eines fällt mir auf, wenn Kinder aus der Ukraine nach Rom kommen, die hierher gezogen sind und hier leben, lächeln diese Kinder nicht. Sie haben ihr Lächeln verloren. Das ist die Folge des Krieges. Die Kinder verlieren ihr Lächeln. Arbeiten Sie, damit Sie die Fähigkeit zu lächeln wieder erlangen, appellierte er an seine Gäste. Diese Kinder, diese jungen Menschen haben auch Träume, aber heute sind sie aus so vielen Gründen zerbrochen. Helfen Sie ihnen, ihre Träume wieder zu erleben, an sie zu glauben und sie zu verwirklichen. Der Papst wandte sich an die Schulbrüder von Pleurmel, die derzeit in Rom zu ihrem Generalkapitel zusammenkommen. Die 1819 in Nordfrankreich gegründete katholische Bruderschaft ist heute in verschiedenen Weltgegenden im Bereich christliche Bildung und Erziehung engagiert. Ihr arbeitet in Regionen der Welt, in denen Armut, Jugend, Arbeitslosigkeit und soziale Krisen aller Art wüten, beschrieb Franziskus diesen Dienst. Er rief die Ordensleute dazu auf, sich wie Väter um Ausgestoßene, vom Leben Verwundete und Menschen am Rande zu kümmern. Möge eure Anwesenheit eine Quelle der Hoffnung für viele sein. Mögen sie in eurem Geist der Brüderlichkeit und des Willkommens ein anderes Gesicht der Menschheit erkennen, das durch Kriege, Gleichgültigkeit und die Ausgrenzung der Schwächsten entstellt ist. Der Papst rief die Ordensvertreter dazu auf, in ihren Einsatzgebieten Sauerteig Gottes inmitten der Menschheit zu sein und bei ihrer Mission eng mit Gläubigen und Diözesen zusammenzuarbeiten. Im kirchlichen Leben gelte es, einen Geist der Geschwisterlichkeit zu pflegen, schärfte Franziskus ein. Insbesondere solle man davon absehen, schlecht über andere zu reden. Haltet in eurem Leben jeden Geist des Stolzes, der Abschottung, der Spaltung und des Klatsches fern. Klatsch und Tratsch schaden den Ordensgemeinschaften sehr. Ein guter Vorsatz für einen Ordensmann oder eine Ordensfrau wäre es, sich jedes Mal auf die Zunge zu beißen, wenn er oder sie Lust hat, über andere zu lästern. Das wäre doch ein guter Vorsatz, oder? Regte Franziskus an. Das 200-Jahr-Jubiläum des Ordens, das in diesem Jahr begangen wird, sei Gelegenheit, zu den grundlegenden Einsichten zurückzukehren, die den ehrwürdigen Generalvikar des Bistums Vannes, Jean-Marie de la Menet, und Pfarrer Gabriel d'Achailles geleitet haben, so Franziskus mit Verweis auf die Ordensgründer, der Schulbrüder von Pleurmel. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
EU. Die katholischen Europabischöfe bekennen sich zur EU-Erweiterungsperspektive für Staaten auf dem Westbalkan und in Osteuropa. Deren Aussicht auf eine künftige EU-Mitgliedschaft sei nicht nur eine geopolitische Notwendigkeit für die Stabilität auf dem Kontinent, sondern auch ein starkes Zeichen der Hoffnung für die Bürger der Kandidatenländer und eine Antwort auf deren Wunsch nach einem Leben in Frieden und Gerechtigkeit, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung nach der Frühjahrsvollversammlung der katholischen EU-Bischofskommission Comice. Nach einer gewissen Erweiterungsmüdigkeit hätten der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die geopolitischen Entwicklungen in der EU-Nachbarschaft neuen Schwung für künftige Beitritte erzeugt. Freilich sei der Beitritt zur EU ein beidseitiger Prozess, so die Bischöfe. Länder, die eine EU-Mitgliedschaft anstreben, müssten notwendige Strukturreformen fortsetzen, während auch seitens der Union konkrete Schritte notwendig seien, um die Glaubwürdigkeit des EU-Erweiterungsprozesses zu erhalten. Um neue Länder aufnehmen zu können, gelte es unter anderem, die Prozesse politischer Steuerung so zu überdenken, dass Mitgliedern und Institutionen der EU rechtzeitiges und wirksames Handeln ermöglicht werde. In Entscheidungen müsse deren Auswirkung auf die Menschen, besonders der schwächsten Mitglieder der Gesellschaften, berücksichtigt werden. Bei einer Reise nach Washington zum Holocaust Memorial Museum hat der Rektor der Deutschen Kirche Santa Maria dell'Anima in Rom, Michael Max, seine Bitte um Vergebung für die Rolle seines Vorgängers in der Nachkriegszeit, Bischof Alois Hudal, wiederholt. Nach seinem ersten Schritt in diese Richtung 2023 in Rom ist gegenseitiges Vertrauen und Verständnis gewachsen, resümierte Max in unserem Interview nach seiner Rückkehr aus den USA. Bischof Hudal versteckte während des Zweiten Weltkriegs in Rom Juden im Priesterkolleg von Santa Maria dell'Anima und rettete sie so vor den nationalsozialistischen Besatzern. Andererseits verhalf er nach dem Krieg bekannten Nazi-Größen über die sogenannte Rattenlinie zur Flucht nach Argentinien. Dokumente über beide Aktionen liegen im Archiv von Santa Maria dell'Anima. Der heutige Rektor der deutschsprachigen Institution, der so wie Hudal aus Österreich stammende Michael Max, vereinbarte vor 3 Jahren eine Zusammenarbeit mit dem Holocaust Memorial Museum in Washington zur Digitalisierung der Bestände. Eine Arbeit, die inzwischen abgeschlossen ist. Im Oktober 2023 empfing der Rektor die Delegation der Gedenkstätte bei sich in der Anima. Dabei bat er für das zwiespältige Agieren Hudals um Vergebung, was bei den Gästen starke Emotionen auslöste, wie Max in unserem Interview sagte. Sein Gegenbesuch vergangene Woche in Washington habe unter anderem dem Zeichen des Dankes und des inzwischen gewachsenen Vertrauens gestanden.
Was mich überrascht hat und sehr beeindruckt hat, ist auf der einen Seite, wie großartig die Arbeit vom United States Holocaust Memorial Museum ist und wie groß die diese Einladung an mich aufgezogen haben vor Ort. Weil bei diesem Abendessen, das sie dann zu meinen Ehren gegeben haben, wie sie sagten, der ehemalige Botschafter Eisenstadt bei der Europäischen Union war, der ein leitendes Mitglied im Holocaust Memorial Museum ist. Der apostolische Nunzius in Washington, Kardinal Pierre, war da, wo man einfach sagte, wir wollen Danke sagen, wir wollen ihnen zeigen, wie wichtig das ist, was sie gemacht haben. Und wie nicht selbstverständlich das ist, dass eine Zusammenarbeit so gut funktioniert.
Er selbst habe bei dem Festessen in Washington seinerseits gedankt für die Zusammenarbeit, nicht nur auf der technischen Ebene, so Max. Er habe seine Freude darüber bekundet,
dass eine Freundschaft daraus entstanden ist, dass wir angefangen haben, mit dem gemeinsamen Essen Kultur zu teilen, Zeit zu teilen, Einschätzungen zu teilen, dass wir gelernt haben, einander zu vertrauen, einen Blick auf die Vergangenheit miteinander haben zu können. Nicht unbedingt den gleichen haben zu müssen, unsere Voraussetzungen, unsere Betroffenheiten sind andere. Das soll auch so bleiben und unangetastet bleiben. Aber wir trauen uns gegenseitig den Blick miteinander auf die Vergangenheit zu.
Das habe sich bei dem Abend in Washington exemplarisch gezeigt, weil beide Seiten gleichsam die Position der jeweils anderen eingenommen hätten, so Max weiter. Anatol Steck vom Holocaust Memorial Museum habe erklärt,
wie differenziert die Persönlichkeit Alois Hudal zu sehen ist, dass er auch geflüchteten Kriegsgefangenen der Alliierten geholfen hat, sie in der Anima versteckt hat, dass er dem Aufruf von Pius XII. Gefolgt ist, auch jüdische Bevölkerung zu unterstützen, Hilfestellungen zu leisten, mitzuhelfen, dass die vor Verfolgung und Verschleppung bewahrt bleiben. Das sagt der Vertreter des Holocaust Memorial Museums.
Er selbst habe in Washington noch einmal wiederholt, was er bereits in Rom gesagt habe.
Mein Bedauern als Rektor der Anima, mein mich auch dafür entschuldigen, dass Hudal vor allem nach dem Krieg die völlig falschen Schlüsse gezogen hat und falsch gehandelt hat. indem er eben nicht dazu beigetragen hat, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Täter benannt werden, dass Untaten auch bestraft werden, sondern er den Verbrechern geholfen hat, und da gehören die schlimmsten Verbrecher im Holocaust mit dazu.
Indem Hudal die Nazi-Verbrecher auf der sogenannten Rattenlinie nach Argentinien schleuste, habe er
ein zweites Mal den Opfern und auch den Überlebenden Unrecht getan, sie noch einmal entwürdigt, dazu beigetragen hat, dass das, was vorher unmenschlich, schlecht und verachtenswert war, nicht aufgearbeitet werden kann.
Max betonte, wie wichtig das Wachsen gegenseitigen Vertrauens zwischen der christlich-römischen und der jüdisch-amerikanischen Seite sei. Aus seiner Sicht ist hier etwas möglich geworden, das auch beim wechselseitigen Verständnis in Zukunft hilft.
Vor 20 Jahren hätte man noch gesagt, vielleicht vom Holocaust Memorial Museum, aber Hudal hat doch den Verbrechern geholfen. Und von unserer Seite hätte man gesagt, ja, das hat er, aber er hat doch auch versucht, Gutes zu tun und wo es ging, zu helfen. Dass jetzt die Perspektive genau umgekehrt eingenommen wird und auch so ausgedrückt wird, heißt für mich, wir haben gelernt, einander zu vertrauen, einen gemeinsamen Blick auf die Vergangenheit zu haben. Warum ist das wichtig? Nicht um die Geschichte Geschichte sein zu lassen, sondern um einen guten gemeinsamen Blick für die aktuelle Situation zu haben und das miteinander teilen zu können und vor allem, um auch gemeinsam in die Zukunft schauen zu können, weil die Alternative dazu wäre, dass die Schatten aus der Vergangenheit wieder hervorkommen.
Die nun wiederholte Vergebungsbitte für das Verhalten Bischof Hudals war aus Sicht von Michael Max bedeutsam, weil sie diese Entwicklung ins Rollen brachte.
Hier in Rom beim ersten Mal waren die Reaktionen sehr überwältigend. Die Leute hatten zum Teil Tränen in die Augen, sind aufgestanden, haben applaudiert. Die Direktorin des Holocaust Memorial Museums in Washington hat ihr Redemanuskript zur Seite gelegt, hat mir in die Arme genommen, hat gesagt, Rektor Max, was Sie getan haben, das hat so noch nie jemand getan. Ich habe das fast nicht glauben können, aber sie hat das so vehement gesagt, dass es wohl so ist. Und das war mit auch ein Grund, warum ich das nicht nur hier in Rom gesagt haben wollte. Ich hatte den ganzen Tag Gelegenheit, mit einer sehr, sehr fachkundigen Führung aus dem Holocaust Memorial Museum mir die Ausstellung anzusehen dort, auch die aktuellen, die laufenden Ausstellungen dort anzusehen. Unter diesem Eindruck war mir völlig klar, das gehört auch in Washington gesagt.
Die Digitalisierung der Hudal-Bestände an der Anima ist abgeschlossen. Der Rektor wünscht sich nun intensive Forschung dazu.
Die ist, glaube ich, noch lange nicht abgeschlossen, auch in den verschiedenen Zusammenhängen, die sich auftun, dadurch, dass eben in Washington viele verschiedene Archive nebeneinander zur Verfügung stehen und man nicht um die halbe Welt reisen muss, um Archivbestände zu sichten.
Im Oktober ist überdies der nächste Gegenbesuch einer Delegation des Holocaust Memorial Museum in Rom geplant, bei dem Direktoriumsmitglieder, Förderer und Freunde des Museums wieder an die Anima kommen wollen.
Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg gut weiterkommen und vor allem diese Freundschaft vertiefen und gut pflegen können.
Gudrun Seiler, Radio Vatikan. Ganz Deutschland war Aktionsfeld. Unter dem Motto »Uns schickt der Himmel« fand vom Donnerstag bis Sonntag wieder die sogenannte 72-Stunden-Aktion statt. Mehr als 80.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene schlossen sich in Gruppen zusammen, um in 3 Tagen die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Es ist eine kirchliche Aktion. Federführend ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ. Stefanie Bross mit einem Rückblick.
In einer Zeit, in der die Welt mit Herausforderungen konfrontiert ist, haben Jugendliche aus ganz Deutschland ein beeindruckendes Zeichen gesetzt. Die Vielfalt der Projekte war beeindruckend. Die Aktionen von Umweltschutz über Seniorennachmittage bis hin zu Kunstwerken, die die Stadt verschönern, spiegelten die aktuellen Anliegen junger Menschen wider. Handwerkliche Projekte, die oft in sozialen Einrichtungen stattfanden, erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit. Eine besondere Dynamik erhielt die Aktion durch die internationale Beteiligung von 40 Gruppen, die weltweit in Amerika, Asien, Afrika und Europa aktiv waren. Jede 5. Gruppe erfuhr erst am Donnerstag um 17.07 Uhr von den Organisatoren, welches Projekt sie umsetzen würden. Die Gruppen konnten zwischen eigenen Ideen oder zugeteilten Projekten wählen. Die Altersspanne für die Teilnahme lag zwischen 9 und 27 Jahren. Jede Gruppe erhielt eine eigene Webseite sowie ein Aktionskit mit Ideen zu Social Media zur Unterstützung ihres Projekts. Pia von der KJG Rüttenscheid in Essen spricht begeistert.
Wir machen unseren Stadtteil etwas grüner und bunter. Wir malen uns zum Beispiel einen Stromkasten an. Ich finde das total schön, hier mit den Kindern und mit anderen Menschen zu arbeiten und der Welt zu zeigen, dass wir auch mit vielen kleinen Händen Großes schaffen können. Wir wollen unserem Glauben hier Hand und Fuß geben und zeigen, dass es nicht einfach immer nur in der Kirche ist und beten, sondern dass man da auch mit in die Welt gehen kann und vieles tun kann und helfen kann.
Hannes aus Kamp Lindfort erzählt.
Wir bauen hier gerade an der Reuterschule auf der Mittelstraße einen neuen Schulhof auf. Ich glaube, das wird ganz schön.
Viola vom Projekt Artenvielfalt fügt hinzu, dass auch Freundschaften und Gemeinschaft eine wichtige Rolle bei der Aktion spielten.
Wir leben währenddessen ganz viel Gemeinschaft, auch am Lagerfeuer. Wir übernachten gemeinsam, wir machen Impulse, starten gemeinsam mit Morgenrunden und Abendrunden in den Tag und beenden den. Wir reflektieren gemeinsam, was gut gelaufen ist. Und tauschen uns dann mit einem kleinen Impuls immer abends noch am Lagerfeuer darüber aus.
Die Bundesvorsitzende des BDKJ, Lena Bloemacher und Georg Potschuh, lobten die Begeisterung und das Durchhaltevermögen der Teilnehmer. Bloemacher betonte in einer Pressemitteilung, wir haben in 3 Tagen gesehen, was junge Menschen erreichen können, wenn sie den Raum dazu bekommen. Trotz widriger Wetterbedingungen setzten die Teilnehmer ihre Projekte mit Freude und Energie um, wie Potschuh hervorhob. Blühmacher äußerte sich zuversichtlich, dass viele der Projekte langfristige Wirkung entfalten können. Sie betonte zudem, dass die jungen Engagierten auch weiterhin aktiv bleiben und sich über Jugendverbände hinaus für Solidarität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einsetzen werden. Für Vatican News, Stefanie Pross.
Deutschland. Zum 1300-Jahr-Jubiläum der Bodensee-Klosterinsel Reichenau erhebt Papst Franziskus das Reichenauer Münster zur Basilika Minor. Dieser Ehrentitel ist weltweit geschichtlich bedeutenden katholischen Gotteshäusern vorbehalten. Als Zeichen des päpstlichen Titels wird beim Patronatsfest des Münsters am Donnerstag, dem Gedenktag des heiligen Markus, das päpstliche Wappen über dem Eingangsportal angebracht. Anschließend werden die in einem prachtvollen Goldschrein ruhenden Reliquien des heiligen Markus bei einer Festprozession über die Reichenau getragen. Der Markustag ist seit Jahrhunderten Feiertag auf der Insel. Die seit 2001 zum UNESCO-Welterbe zählende Klosterinsel Reichenau feiert in diesem Jahr ihre Gründung vor genau 1300 Jahren. Vatikan. Papst Franziskus trifft am Samstag im Vatikan 6000 Großeltern und ihre Enkelkinder. Das Treffen will auch ein Zeichen gegen die demografische Krise setzen, die Italien und andere Länder erlebten, das sagte der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, Erzbischof Vincenzo Paglia, am Montag bei einer Pressekonferenz. Im Lauf des Vormittags werden danach am Samstag einige Großeltern und ihre Enkel ihre Lebensgeschichten erzählen. Dann will Papst Franziskus eine Rede halten und Fragen beantworten. Kuba. Angesichts der anhaltenden Versorgungskrise und der immer wieder aufflammenden Proteste hat Kubas Kirche zum Dialog zwischen Regierung und Opposition aufgerufen und sich als Vermittler im Konflikt angeboten. Allein seit Ausbruch der Sozialproteste 2021 haben etwa 300.000 Menschen Kuba vornehmlich in Richtung USA verlassen. Das entspricht etwa 3% der Bevölkerung des Inselstaates. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung in Havanna Repression und die Verletzung von Menschen- und Grundrechten vor. Alle unsere Nachrichten und mehr, nämlich Videos und Podcasts, finden Sie auf unserer Webseite und darüber hinaus in unserem täglichen Gratis-Newsletter. Gudrun Seiler sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.